Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am Tisch sitzt ein Mann, der uns erklären kann, wie und woran die erste deutsche Demokratie gescheitert ist. Herzlich willkommen, Jens Bisky.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du arbeitest am Hamburger Institut für Sozialforschung, bist da leitender Redakteur für die Zeitschrift Mittelweg 36 und für das Online-Portal Soziopolis und machst auch einen Podcast, wenn ich das richtig
gesehen habe. Es gibt auch einen Podcast Mittelweg 36, einmal im Monat kommt er.
Und du warst vorher lange Jahre Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung und hast eine ganze Reihe von Büchern geschrieben und über dein aktuelles Die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934 wollen wir heute reden. Das Buch war auf der Bestsellerliste und war auf den beiden konkurrierenden Sachbuch-Bestenlisten auch sehr hoch platziert. In der einen, nämlich der von ZDF, Deutschlandfunk, Kultur und Zeit, war es im November sogar auf Platz 1, also das beste Sachbuch des Monats. Jens, letzte Woche hat die CDU-CSU im Bundestag einen Entschließungsantrag zur Migrationspolitik gestellt, der dann auch mit den Stimmen der AfD-Fraktion verabschiedet worden ist. Die AfD, wir müssen es wahrscheinlich nicht unbedingt ins Gedächtnis rufen, ich tue es trotzdem, ist eine Partei, die vom Verfassungsschutz als in Teilen gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Dieser Schritt der CDU-CSU wurde von weiten Teilen der Politik und der Medien als Tabubruch eingestuft und es haben auch Menschen dagegen demonstriert. Jetzt gerade am Wochenende in Berlin waren es 160.000, die auf die Straße gegangen sind. Letzte Woche haben Aktivistinnen und Aktivisten die Kreisgeschäftsstelle der CDU in Hannover besetzt. Und dabei hing vom Balkon unter anderem ein Banner Friedrich von Hindenburg. Das heißt, man hat den Vornamen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz kombiniert mit dem Nachnamen des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, der Hitler zum Reichskanzler ernannt hat. Mit Hindenburgs Tod endet dein Buch. Für wie plausibel hältst du diesen Kurzschluss aus beiden Namen, diese Zusammenfügung, die ja für viele andere Parallelen steht, die gerade aufgemacht werden zwischen heute und damals.
Beim Protest wirkungsvoll, historisch, abenteuerlich ungenau, erklärt auch nichts, wenn man die Gegenwart verstehen will. Das haben nicht nur die Protestierenden so gemacht, sondern die FAZ hatten Kommentar überschrieben. Merz ist nicht Hindenburg. Es gab auf Demonstrationen, die ja deutschlandweit stattgefunden haben, Leute im Papenkostüm, die sich irgendwie Friedrich von Papen genannt haben und ähnliches.
Wie sieht ein Papenkostüm aus? Wie verkleidet man sich als Herrenreiter?
Diesen Zylinder und die entsprechenden Anzugteile, die ich jetzt gar nicht genau benennen will, weil ich mich bei Herrenkleidung wie auch bei Damenmode immer irre in den Benennungen. Es gibt in der Bundesrepublik im gegenwärtigen politischen System überhaupt keine Position von der Machtfülle, wie sie Hindenburg als Reichspräsident der Weimarer Republik besessen hat zwischen 1925 und 1934, erst 1932, vor allem dank der Sozialdemokraten wiedergewählt worden und es verkörpert auch Friedrich Merz nach meinem Eindruck nicht die Einheit aller Deutschen und den Mythos eines großen Schlachtensieges. Das hat aber Hindenburg getan, also den Sieg in der Schlacht von Tannenberg zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Das ist so eine Art, sich auf die Vergangenheit zu beziehen, die ich einerseits verstehe, und es ist ja albern, sich immer hinzustellen und zu sagen, jetzt redet mal bitte so, wie es im Lexikon steht. Auf der anderen Seite macht man sich damit sehr bequem und man übersieht vielleicht das entscheidend Neue, wenn man immer guckt, das war früher so, das kenne ich schon. Hier dient mein Eindruck Geschichte in erster Linie dazu, der eigenen Position etwas mehr Dringlichkeit zu verleihen und dem eigenen Sprechen mehr Lautstärke.
Dein Buch widmet sich dem Frühjahr, also dem Ende der Weimarer Republik, der ersten deutschen Demokratie, 1918 durch eine Revolution entstanden, am Ende des Ersten Weltkriegs. 1933 untergegangen mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Davon handelt dein Buch. Es handelt auch von der Etablierung der NS-Diktatur. Und wir wollen darüber sprechen, wie es dazu kam, was so die wesentlichen Faktoren dafür waren, dass diese erste deutsche Demokratie untergegangen ist. Und wir werden auch bestimmt nochmal auf die Bezüge zum Heute zurückkommen.
Das lässt sich gar nicht vermeiden und soll auch nicht vermieden werden.
Ja, in einer Rezension hieß es, wie ich finde, sehr zutreffend, beim Lesen deines Buches würden sich die Bezüge häufig aufdrängen, aber du würdest sie quasi nicht ausbuchstabieren, sondern es dem Leser und der Leserin überlassen.
Das wollte ich unbedingt. Ich hatte keine Lust, da immer mit der geschichtspädagogischen Glocke zu läuten und zu sagen, hier, passt mal auf.
Ja, ich glaube, das ist dir sehr gut gelungen, wie ich überhaupt an deinem Buch sehr geschätzt habe, dass es keine politische Ereignisgeschichte ist, sondern ein breites gesellschaftliches Panorama aufmacht, immer auch so die gesellschaftlichen Untergründe des Politischen schildert und darlegt und auch den Ton der Zeit spürbar und begreifbar macht, weil du einfach sehr viele Quellen herangezogen hast aus der Zeit, die schilderst, darauf eingehst. Das gehört für mich zu den großen Vorzügen des Buches. Und ich möchte einsteigen damit, wie du deinen Zeitraum eingrenzt. Also vom Endpunkt haben wir gerade geredet. Es ist ein Todesfall, nämlich der Paul von Hindenburgs. Und du fängst aber auch an mit einem Todesfall, nämlich mit dem Tod Gustav Stresemanns am 3. Oktober 1929. Das ist insofern ein bisschen überraschend, als viele Darstellungen des Endes der Weimarer Republik eigentlich einsetzen mit dem Scheitern der letzten Reichsregierung, die eine parlamentarische Mehrheit hatte. Das war am 27. März 1930, also ein halbes Jahr nach Stresemanns Tod. Zum einen, wer war dieser Gustav Stresemann? Nochmal kurz zur Auffrischung. Und zum anderen, warum hast du seinen Tod als Anfangspunkt gewählt?
Mit Stresemann zu beginnen liegt nahe, wenn man Haffners Geschichte eines Deutschen gelesen hat, weil Sebastian Haffner dort erzählt, dass ihre glücklichen Jahre in der Weimarer Zeit irgendwie mit dem Wirken Stresemanns zwischen Ende 1923 und seinem Tod 1929 zusammenfielen. Mir war es auch insofern wichtig, 1929 zu beginnen, weil das heißt, im Oktober, wir beginnen vor dem Crash der New Yorker Börse, wir beginnen, bevor die Weltwirtschaftskrise richtig ein großes Ereignis wird, zur großen Depression führt. Und wir beginnen mit dem Tod eines Mannes, über den kluge Zeitgenossen gesagt haben, der war der Einzige, der wesentliche Teile des Bürgertums noch im Lager der Republik halten konnte. Was soll man über Stresemann sagen? Er war 23 kurz Kanzler, danach Außenminister, hat die Aussöhnung mit Frankreich vorangetrieben, hat es geschafft, die außenpolitische Isolation, in der Deutschland sich nach der Kriegsniederlage befand, zu überwinden und arbeitete rastlos am Wiederaufstieg Deutschlands. Und den wollte er vor allem auf wirtschaftlichem Wege und durch Verträge erreichen. Und er wollte, wie alle damals, den Versailler Vertrag überwinden, aber nicht durch einen neuen Krieg, nicht durch eine Aufkündigung des Vertrages, sondern indem man schrittweise die Kriegssieger dazu brachte, ihn zu korrigieren, dann zu revidieren. Stresemann ist eine ungeheuer interessante Figur. Es gibt ein Buch über ihn, das hat den Titel »Der größte Staatsmann Weimars«. Der ist widersprüchlich und genau deswegen konnte er in der Weimarer Republik so eine interessante Rolle spielen. Der ist hier in Berlin geboren, ich glaube nicht weit vom Studio hier, und hat über Bierhandel Promotion geschrieben, hat dann so für den sächsischen Mittelstand, Lobbypolitik, schließt sich den Nationalliberalen an und wird im Ersten Weltkrieg, und ohne über den Ersten Weltkrieg zu reden, versteht man von Weimar gar nichts, wird im Ersten Weltkrieg ein entschiedener Befürworter des Annexionsfriedens. Das heißt, er wollte möglichst viele fremde Territorien ins Deutsche Reich eingliedern. Nun war es üblicherweise damals so, dass die Leute, die für einen Annexionsfrieden waren, zugleich soziale Reaktionäre, würden wir heute vielleicht sagen, gewesen sind. Die waren fürs Dreiklassenwahlrecht in Preußen, die waren gegen die Sozialdemokraten und die waren dagegen, dass die Gewerkschaften in den Betrieben viel zu sagen haben. Das war die klassische Kombination. Und wer für einen Versöhnungsfrieden war, der war halt gegen das Dreiklassenwahlrecht, für die Sozialdemokraten, für die Anerkennung der Gewerkschaften. Stresemann lag da über Kreuz. Er war für einen Annexionsfrieden, aber er war auch dafür, das Dreiklassenwahlrecht abzuschaffen, mit den Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten und die Gewerkschaften anzuerkennen. Der erste Geschichtsschreiber der Weimarer Republik, Arthur Rosenberg, selber mal kommunistischer Abgeordneter im Reichstag, später dann aus der Partei ausgetreten und halt Geschichtsschreiber, meinte, dass Stresemann sich nie um Schlagworte und Parolen gekümmert hätte. Und wenn man sich Stresemann in der Weimarer Zeit anschaut, dann merkt man das auch. Also nur ein Beispiel unter vielen. Er gilt als größter Staatsmann dieser Republik und wahrscheinlich trifft das auch zu, wobei man nie weiß, wonach genau man solche Größe messen soll. Aber er hat auch den Kronprinzen aus dem Hause Hohenzollern den Weg zurück in die Republik geebnet, hat gute Kontakte zum Kaiser im Exil in Holland gehabt. Da sind Spannungen, aber so spannungsvoll war diese Republik insgesamt. Und Stresemann steht, das ist mir dann aber erst, nachdem ich diese Entscheidung so anzufangen getroffen habe, erst bewusst geworden, Stresemann steht auch für das, was der Republik möglich war, auch an ihrem Ende noch. Es gibt nationalsozialistische, kommunistische, andere revolutionäre Zukunftsentwürfe, aber einen nicht auf Umsturz setzenden Zukunftsentwurf gab es nur in Verbindung mit Erinnerung an Stresemann. Man sieht das daran, dass Thomas Mann, als er 1930 im Schock über das starke Abschneiden der Nationalsozialisten bei den Wahlen hier in Berlin im Beethoven-Saal seine deutsche Ansprache gehalten hat, vor allem Stresemann pries und im Grunde sagte, auf diesem Weg müssen wir wieder zurückkehren.
Die deutsche Ansprache von Thomas Mann im Beethoven-Saal der Philharmonie hier in Berlin ist ja auch eine dieser emblematischen Szenen, die du im Buch schilderst und auch in der Atmosphäre mit den Störungen, die kein Zufall waren, wieder lebendig werden lässt. Um auf Stresemann zurückzukommen, Stresemann hat ja zusammen mit dem französischen Außenminister Aristide Briand auch den Friedensnobelpreis gekriegt für die deutsch-französische Aussöhnungspolitik nach dem Ersten Weltkrieg. Und der hat nun seine Partei, die rechtsliberale DVP, in der Koalition mit Sozialdemokraten, katholischer Zentrumspartei und linksliberaler DDP gehalten. Und diese Koalition zerbricht im März 1930. Und das, was dann folgt, sind die sogenannten Präsidialkabinette. Also das heißt Regierungen unter Reichskanzlern, am längsten Heinrich Brüning, Zentrumspolitiker, dann Franz von Papen, am Ende noch kurz Kurt von Schleicher. Also Regierungen unter Reichskanzlern, die keine parlamentarische Mehrheit hatten, die sich allein auf die starke Stellung des Reichspräsidenten gründeten, mit Notverordnungen regiert haben und eigentlich immer zugesehen haben, dass sie den Reichstag möglichst schnell auflösen, damit es keine Mehrheit gegen die Notverordnungen geben kann. Worin liegt jetzt, ist eine große Frage, die Bedeutung dieser Präsidialkabinette, dieser Regierungsform für den Untergang der Weimarer Republik.
Ganz kurz gesagt, es beschleunigt und befördert den Abschied vom Parlamentarismus und trägt zur Gewöhnung an diktatorisches Regieren bei. So kurz sage ich das nicht im Buch, dann wäre es auch sehr viel dünner geworden. Ja. Sondern ich versuche das ja in einzelnen Szenen zu erzählen. Und die Präsidialkabinette haben auch einen unterschiedlichen Zuschnitt. Also Heinrich Brüning regiert bis Herbst 31 anders, als er dann danach regiert. Und Franz von Papen wieder ganz anders. Was das entscheidende Problem ist, in dem Moment, in dem die Koalition 1930 im Frühjahr zerbricht und sich nicht darauf einigen kann, was man zur Deckung einer Haushaltslücke tun kann, lähmt sich das parlamentarische System selber. Und es wird überbrückt mit diesen Notverordnungen, die Paul von Hindenburg unterschreibt. Das ist verfassungsgemäß, obwohl eigentlich diese Notverordnungen nur gestattet waren, um Gefahren für Sicherheit und Ordnung abzuwehren.
Man muss vielleicht auch sagen, es hatte das Regieren mit Notverordnungen auch schon mal gegeben oder zumindest hat der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert auch schon mal das Instrument der Notverordnungen eingesetzt. Aber da gab es tatsächlich auch eine objektive Notsituation, als sie das gemacht hatten. Insofern
war da war die Reichseinheit gefährdet und genau. Es gab Aufstände, Putschversuche. Es gab selbst das Ermächtigungsgesetz, das wir so sehr mit dem Dritten Reich verbinden. Es gab schon ein Ermächtigungsgesetz am Beginn der Weimarer Republik auch. Das ist ja auch das Verhängnisvolle, dass dann 1933 vieles so scheinen konnte, als hätte es das schon gegeben, als sei das normales Verfahren. Aber eigentlich waren Notverordnungen nicht dazu da, um den Haushalt zu verabschieden. Das Interessante ist, dass es kaum Versuche gibt, zur parlamentarischen Normalität zurückzukehren. Nachdem die NSDAP 1928, da hat man im Mai gewählt, eine Splitterpartei mit, ich glaube, 2,6%, zweitstärkste Kraft geworden war im September, am 14. September 1930, da wollten die Sozialdemokraten, das war die stärkste politische Partei im Reich, also in der Weimarer Republik, die weiter Reich hieß, da wollten sie nicht sofort wieder Neuwahlen, weil sie vermuteten, dass dann die Radikalen, also Nationalsozialisten oder Kommunisten, noch stärkeren Zulauf bekommen würden und haben sie entschlossen, zunächst Brüning zu tolerieren und seine Maßnahmen und keine Anträge mehr auf Aufhebung der Notverordnung zu stellen. Und auch da wieder das Problem, das kann man machen. Das war wahrscheinlich sogar sehr vernünftig, so zu agieren im Herbst 1930. Nur wenn man das tut, muss man wissen, wie man da wieder rauskommt, wenn man es denn will. Wie man die Tolerierungspolitik beenden und zu parlamentarischer Normalität zurückkehren könne, das ist dann viel zu wenig überlegt und es ist auch gar nicht versucht worden.
Da sprichst du jetzt schon einen Punkt an, den du herausstellst als einen von drei in deinen Augen wesentlichen Faktoren für den Untergang der Weimarer Republik, nämlich die Rolle der SPD. Die SPD, die ja eigentlich die staatstragende Partei in Weimar par excellence war, lange Zeit auch die stärkste Partei war. Du sprichst davon, das klang gerade auch schon an, von der strategischen Hilflosigkeit der SPD, die sich einerseits eben darin äußerte, dass man diesen Brüning toleriert hat, lange Zeit. Und ich nehme an, ein weiterer Punkt, an dem du es wahrscheinlich festmachst, ist der sogenannte Preußenschlag. Was hat es damit auf sich?
Der Preußenschlag, das ist er. Mit Notverordnung, also mit Unterschrift Paul von Hindenburgs durch den Reichskanzler, Franz von Papen, nun wirklich verfassungswidrig durchgeführter Staatsstreich. Damit wurde die geschäftsführende Regierung in Preußen, also im größten Einzelstaat der Weimarer Republik, abgesetzt und wurden Reichskommissare anstelle der Regierung eingesetzt. Warum strategische Hilflosigkeit der Sozialdemokraten? Deren Bastion war Preußen immer gewesen, weil unter Otto Braun, dem preußischen Ministerpräsidenten, einer imposanten Figur in Königsberg geboren.
Der rote Zar von Preußen, wie ja, er damals genannt wurde.
Ja, weit weniger mächtig als der Zar, von dem man ja sagt, dass er ein Alleinherrscher gewesen ist. Aber das war jemand mit einem Sinn sowohl für den Kompromiss als auch für Machtfragen. Der hatte mit seinen Genossen, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen will, dafür gesorgt, dass bestimmte Stellen in der Polizei mit Republikanern besetzt wurden, dass es in den Provinzen, in den Landkreisen republikanische Beamte gab und hatte sie nicht mit Literatenfantasien irgendwie begnügt. Der Preußenschlag war angekündigt. Das ist ein relativ dramatisches Geschehen in dem Moment, wo Brüning im Frühjahr 1932 das Vertrauen Hindenburgs endgültig verliert, abgesetzt wird. Dann kommt Franz von Papen an, dessen Stelle Franz von Papen lässt sofort die vorher verbotene SA wieder zu. Die Gewalt auf den Straßen explodiert. Es gibt so etwas wie bürgerkriegsähnliche Zustände und viel wichtiger politisch noch eine ungeheure Angst vor einem Bürgerkrieg, dass der unmittelbar bevorstehe. Und dann lässt sich Papen von Hindenburg die Lizenz, so eine Blankovollmacht für den Staatsstreich geben. Darüber berichten Zeitschriften. Darüber berichten die Tageszeitungen. Alle rechnen damit. So am 20. Juli, da soll irgendwie die preußische Regierung zum Kanzler. Da wird wohl was passieren. Über Wochen ist das ein Gespräch und es gab auch vorher schon immer Planspiele in diese Richtung. Und da sind dann so gestandene Politiker wie Otto Braun, preußischer Ministerpräsident, Karl Severing, früher Innenminister im Reich, jetzt in Preußen. Und die lesen das, die nehmen es zur Kenntnis und als der 20. Juli kommt, was haben sie vorbereitet? Nichts. Buchstäblich nichts. Sie haben diesen Tag abgewartet, hatten nicht überlegt, wie sie dann agieren könnten und vertrauen im Weiteren auf das, was ich den normalen Geschäftsgang nennen würde. Also, dass die Republik halt ein Rechtsstaat sei und dass dann der Staatsgerichtshof darüber entscheiden müsse. Nur in Fragen der politischen Macht kann man sich nur selten auf Justiz verlassen und der Staatsgerichtshof fällt dann auch im Herbst 32 ein eher salomonisches Urteil, wo er sagt, ja, beide Parteien, die Staatsstreichler und die Abgesetzten, haben irgendwie Recht. Das wird da komplizierter auseinanderklamüsert, aber das führt uns jetzt juristisch zu weit. Das ist ein großer strategischer Fehler, dass man da nichts vorbereitet hätte. Davor gab es eins, folgt aufs andere und aus dem anderen, wir gehen jetzt rückwärts, gab es den großen Fehler, Hindenburg bei seiner Wiederwahl zu unterstützen. Jetzt muss ich aber auch zur Verteidigung der SPD sagen.
Nur zu.
Zwei, ja. Der damaligen, das will ich ganz bewusst sagen, zur Verteidigung der damaligen SPD. Nur 2,5 Bemerkungen. Und das eine ist, ja, möglicherweise wäre es gescheiter gewesen, einen Gegenkandidaten für die Reichspräsidentenwahl aufzustellen. Aber dann muss man mir mal bitte sagen, wen? Das herrschte damals unter republikanischen Politikern wirklich Fachkräftemangel. Da gab es Jüngere, die waren nicht so bekannt. Und dann gab es so Schnapsideen, wie die, man solle Heinrich Mann aufstellen. Mhm. Und den wären es chancenlos. Und der war ja auch politisch komplett unerfahren. Natürlich kann man sagen, die hätten sich auf einen bewaffneten Widerstand einstellen sollen und am 20. zum Generalstreik aufrufen, was bei vielen Millionen Arbeitslosen und Gewerkschaften, die da nicht mitgehen wollen, eine schwierige Entscheidung ist. Und von der SPD zu verlangen, dass sie einen Aufstand vorbereitet, heißt von ihr zu verlangen, dass sie nicht mehr die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist. Die waren groß geworden und ja sehr erfolgreich geworden, von den Verfolgten und Ausgegrenzten des Kaiserreichs zu den Gründern und oft auch Lenkern der Republik. Und die waren das, weil sie immer besonders diszipliniert waren, weil sie auf Ruhe und Ordnung hielten, weil sie auf Bildung und Reform setzten und nicht auf diese Katastrophenpolitik, auf Umsturzideen. Und dann muss man dazu sagen, da verstehe ich Leute wie Otto Braun auch sehr gut. Es herrschte Belagerungszustand und zwar relativ, was in vielen Darstellungen so immer ein bisschen verschattet wird, relativ früh in Berlin und Brandenburg schon. Dann zum Aufstand oder auch nur zum Streik und Widerstand aufzurufen, hätte geheißen, dass man die Leute auf der Straße gegen die Reichswehr in Stellung bringt und zur Not riskiert, dass sie niedergeschossen werden. Das sollte man sich zweimal überlegen, bevor man so eine Entscheidung trifft. Und dann ist die Frage, ja, und dann, was wäre dann gewesen? Also die langfristige Überlegung, was kommt denn nach Brüning, nach Papen, war ja nicht weit gediehen. Und dann noch eine kurze von heute aus geschaut. Ich tue mich leicht, hier reinzuschreiben, strategische Ratlosigkeit. Ab 29 liegt die strategische Initiative auf der Seite der Rechten. Und die Republikfreunde gewinnen die Initiative nicht zurück. Aber jetzt erinnern wir uns an die letzten 12 Jahre. Es gibt die AfD seit 2013, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie ist von Anfang an vor dieser Partei gewarnt worden. Es ist unendlich viel geschrieben worden, um über sie aufzuklären. Es ist ständig diskutiert worden. Es gab Demonstrationen. Deutschland befand sich in der Zeit nicht in einer Krise. Wirtschaftlich sehr komfortable Bedingungen. Eine Zeit lang auch geopolitisch noch relativ komfortable Bedingungen. Und hat es irgendeine erfolgreiche Strategie gegeben, den Aufstieg der AfD zu stoppen? Nein. Damals sind es 3 Jahre etwa, in denen man hat eine Strategie finden müssen im Umgang mit den Nationalsozialisten, im Kampf gegen die Nationalsozialisten. Wir haben nach 12 Jahren immer noch nicht richtig gelernt, wie man Parteivorsitzende der AfD interviewt. Insofern sehe ich von heute mit dieser Erfahrung dieses doch Versagen der damaligen sozialdemokratischen Politiker in etwas milderem Licht.
Ich finde tatsächlich auch deine Darstellung der Sozialdemokratie überhaupt nicht unfair, sondern du schilderst ja sehr plausibel die Dilemmata, in denen die Partei steckte. Es ist mir eher unangenehm, dass ich bei den Ursachen für den Untergang der Weimarer Republik ausgerechnet mit der SPD jetzt begonnen habe, weil ja gerade die preußische SPD, und man muss vielleicht in Klammern hinzufügen, Preußen machte in der Weimarer Republik, ich glaube, 2/3 des Territoriums Deutschlands aus und auch ungefähr 2/3 der Bevölkerungszahl ungefähr. Also war das wichtigste Reichsland in der Republik. Und die SPD-Regierung unter Otto Braun, die mit dem katholischen Zentrum und den Linksliberalen fast während der gesamten Weimarer Republik dort regiert hat, war ja in vielerlei Hinsicht das Musterbeispiel von wehrhafter Demokratie, von wehrhaften Demokraten. Du hast ja seinen Innenminister Severing erwähnt, die sind ja gegen die Nazis vorgegangen. Es ist ja nicht so gewesen, dass man die unterschätzt hätte, sondern die haben ja Zähne gezeigt.
Ja, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, weil es gibt so beliebte Floskeln, Weimar sei eine Demokratie ohne Demokraten, eine Republik genau, ohne Republikaner genau. gewesen. Ja. Das stimmt einfach nicht. Ja. Das ist gelogen, das ist falsch.
Wurde schon so ein Topos der Weimar Geschichtsschreibung und auch des Geschichtsunterrichts über Weimar aufgreifst. Ein anderer ist ja, du hast gerade erwähnt, dass die AfD in einer Zeit groß geworden ist, als es Deutschland eigentlich relativ gut ging wirtschaftlich. Damals, der Zeitraum, den dein Buch abdeckt, steckte Deutschland in einer wirtschaftlichen Krise, deren Ausmaß man sich heute wahrscheinlich kaum noch vorstellen kann. Das heißt, neben der Krise des politischen Systems, die wir jetzt gerade skizziert haben, gab es eine wirtschaftliche Krise, es gab eine Armutskrise und es ist ein, früher zumindest war es ein geläufiger Topos der Weimar-Deutung, dass also diese Krise ursächlich gewesen sei für das Scheitern der Republik, weil sie sozusagen die Extreme rechts und links gestärkt habe und die hätten dann sozusagen in einem Zangengriff die Republik zum Erliegen gebracht. Meine Frage, wie plausibel sind solche Deutungen heute noch, beziehungsweise welche Rolle spielte die Wirtschaftskrise für den Untergang der Weimarer Republik?
Das sind ja nur allerkleinste Fragen. Wie viele Stunden haben wir? Zangengriff ist schon etwas, was ich nicht sagen würde. Also die KPD hat es ihre beigetragen, der Republik zu schaden. Aber sie hat nie die Bedeutung gehabt für den Untergang, für die Zerstörung der Republik, die etwa an Franz von Papen oder die Deutschnationale Volkspartei unter Hugenberg gehabt haben. Sie war nicht mal so bedeutsam als Faktor beim Untergang der Republik wie die Austeritätspolitik, Sparpolitik unter Heinrich Brüning.
Also das gab es damals schon vor dem Neoliberalismus, die Austeritätspolitik.
Ja, sie ist viel weniger erklärt worden als heute. Brüning hat einfach gesagt, das ist notwendig und dann sparen wir. Auch das ist ein Grund, warum ich mit Stresemann anfange und dann ja im ersten Kapitel noch ein bisschen weiter zurückgehe, weil ich unbedingt weg von diesem Krisennarrativ wollte, das sagt, da gibt es die Wirtschaftskrise, dann werden die Leute nervös, dann machen sie politisch Unsinn und lassen sich verführen, wie es so schön heißt, und dann kommt irgendwie Hitler. Das ist, glaube ich, zu verkürzt. Man muss sich vor Augen führen, dass die Wirtschaft in Deutschland schon kriselte, bevor die Börsen in New York crashten. Man muss sich vor Augen führen, dass die Folgen in Deutschland besonders dramatische waren. Und es ist unvergleichbar mit dem, was wir heute erleben. Also ab Herbst, Winter 1930 hungern wieder viele im Land. Und es ist eine demütigende, erniedrigende Erfahrung, eine schmerzhafte Erfahrung, vor der man nicht davonlaufen kann. Sowas wie Notgroschen haben die meisten Leute nicht. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer das einer kommunistischen Familie aus dem Wedding, wo der Pullover für den Vater, der Pullover, auf Kredit gekauft wird. Und das wird dann Woche für Woche abgezahlt.
Und auch nur für den Vater.
Nur für den Vater. Es gibt andere Schilderungen dann im Buch. Ökonomisches Elend und wirtschaftliche Verwerfung übersetzen sich nicht unmittelbar und schon gar nicht spontan in irgendwelche politischen Aktionen und Entwicklungen. Da muss erst jemand definieren, was die Krise ist und dann entsprechende Handlungen organisieren. Also diese Vorstellung, es gibt dann wirtschaftliches Problem und dann werden die Leute aktiv, scheint mir hemmungslos naiv und man sollte sich davon verabschieden. Also es kann spontane Hungerkrawalle geben, das haben wir im 19. Jahrhundert, da wird dann halt ein Markt, auf dem man Kartoffeln verkauft, irgendwie zerlegt und dann beruhigt sich das auch wieder. Die Polizei schreitet ein. Aber damit daraus eine politische Bewegung wird, braucht es mehr. Deswegen beginne ich mit den Bauern, die protestieren gegen die Republik, mit der sogenannten Landvolkbewegung, die so ab 28 sich schon formiert und dann 1929 einen Höhepunkt erlebt. Die Bauern haben durchaus Gründe, mit ihrer ökonomischen Lage unzufrieden zu sein. Es gibt stärkere Konkurrenz auf dem Weltmarkt, gegen die die deutschen Bauern nicht ankommen. Sie setzen weniger ab, zahlen aber ein Vielfaches der Steuerlast, die sie von früher gewöhnt sind. Deswegen werden immer mehr Güter oder Vieh gepfändet. Man kennt das so ungefähr aus einem der besten Romane Falladas. Ich würde fast sagen, es ist zumindest für mich sein bester Bauern, Bonzen und Bomben. Mhm. Diese Bauern haben aber zu ihrem ökonomischen Problem das Gefühl, sie hätten keinen sozialen Ort in dieser Republik. Das sei eine Republik der Arbeiter, der Industrie, der Städte. Und sie fänden da nicht ihren Platz. Und dann passiert was ganz Interessantes gegen diese Zwangsversteigerung. Also erst wird beschlagnahmt, dann wird zwangsversteigert, kommt es zu Protesten, Schleswig-Holstein. Und da protestiert man gegen die Zwangsversteigerung, die hohe Steuerlast, könnte man sagen, sind ökonomische Forderungen gut. Aber zugleich gegen die Republik, gegen die Juden und gegen die Presse. Das ist von Anfang an eine extrem nationalistische Definition der Krise und wird entsprechend organisiert. Und sehr viele der interessanten radikalen Köpfe der Zeit finden wir dann plötzlich bei diesen revoltierenden Bauern. Nicht nur Fallada, der da als Journalist oben sich einiges anschaut, sondern da ist auch Ernst von Salomon dabei, der gesessen hat wegen Beteiligung an der Vorbereitung der Ermordung des Außenministers Walter Rathenau.
Nach dem Zweiten Weltkrieg Bestsellerautor.
Der erste Bestsellerautor der Bundesrepublik. Ja. Hat den Rowohlt Verlag, glaube ich, damit gerettet.
Ja.
Und dieser Ernst von Salomon ist da oben, weil sein Bruder eine Zeitung für das Landvolk herausgibt. Die Nationalsozialisten schicken Bodo Uhse, einen jungen, sehr national gesinnten Mann, der sich dann, indem er über das Landvolk schreibt, in einen Kommunisten verwandelt, hat dann später auch ein Buch darüber geschrieben, Söldner und Soldat ist. Schriftsteller, der vor allem in der DDR viel verlegt worden ist. Über Ernst von Salomon hat man Kontakte zum Kreis um Ernst Jünger hier in Berlin und viele andere, Nikisch und so, die kommen hier im Buch zum Teil wenigstens vor. Da ist eine revolutionäre Unruhe und die zieht die Leute an. Die sehen da das Zeichen dafür, dass die Zeit der Stabilität, in der sie nicht mehr wie am Beginn der Republik für den völligen Umsturz aller Dinge agieren konnten, dass diese ruhige Zeit endlich vorbei ist. Und auch das gehört dazu, Weimar zu verstehen an seinem Ende. Diese Unruhe, diese Dauerkrise wurde nicht nur als Belastung empfunden, die wurde von vielen herbeigesehnt und freudvoll empfunden. Da gibt es sowas wie eine apokalyptische Lust, manchmal auch Angstlust, aber vor allem das Gefühl, das Falsche fliegt weg und jetzt kommt was ganz Neues und Richtiges. Und nur durch diese Organisation, politische Organisation der Proteste, können Rechte, vor allem die Nationalsozialisten, die die entschlossensten sind von allen und die jüngsten, stark werden. Es ist der Republik nicht leicht gefallen, aufgrund der Wirtschaftskrise irgendwie vernünftig gegenzusteuern. Es fehlte halt ständig an Geld. Ich meine, das Reich stand 1929 zum ersten Mal und dann immer wieder vor der Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, man kann die Reichswehr nicht mehr bezahlen, man kann die Beamten nicht mehr bezahlen. Es droht, alles zusammenzubrechen.
Ja, wir sind da bei dem Aspekt sozusagen, die materielle Krise alleine ist es nicht, sondern es sind die Deutungsangebote, die verfügbar sind. Es ist die Frage, wie Unzufriedenheit politisch organisiert wird. Wir stellen uns die Fragen ja heute auch, wenn es um die Erklärung von Rechtspopulismus geht, wieder ganz diffuse Unzufriedenheiten, die gar nicht immer unbedingt einer materiellen Lage entsprechen, gegen das System als Ganzes gewendet werden. Und in Weimar war es natürlich noch viel extremer, weil die Republik für alles stand, was man irgendwie abgelehnt hat. Also du hast den Bezugsraum ja gerade aufgemacht mit überhaupt auch, es ist ja auch zum Teil ein Widerstand gegen die Kultur der Metropolen und so weiter und so fort. Und ich würde da mir einen Aspekt nochmal rausgreifen wollen. Das zweite Moment, das du ganz stark machst als wesentlichen Faktor für den Untergang der Weimarer Republik, dieses Moment nennst du den Zerfall der bürgerlichen Kultur. Woran machst du den fest und wo siehst du da den Zusammenhang oder den Treiber für den Untergang der Republik?
Auch keine ganz kleine Frage.
Wir können es ja an ein, zwei Beispielen deutlich machen.
Zerfällt die bürgerliche Kultur. Sie wird abgelehnt und bekämpft, was zum Bürgertum dazugehört. Es gehört zum Bürgertum eine gewisse Antibürgerlichkeit immer dazu, wenigstens seit dem frühen 19. Jahrhundert. Aber was in Weimar passiert, ist, dass das Bürgertum die Jugend verliert, dass die Studenten ganz früh schon und in ihrer überwältigenden Mehrheit nicht nur Republikfeinde und nicht nur rechts sind, sondern nationalsozialistisch.
Die Studierendenparlamente sind im Grunde die ersten Parlamente der Weimarer Republik, wo die Nazis stärkste Partei waren.
Ja, das kann man so sagen. Da gibt es wenige Ausnahmen und ist auch da wieder Verhältnis von Ökonomie und Politik. Die Studenten hätten etwas zur Linderung ihrer wirklich miserablen wirtschaftlichen Lage tun können. Sie haben gesagt, nein, es geht nicht um Mensen, es geht um Wehrhaftmachung des deutschen Volkes. Und lieber keine staatlichen Zuschüsse bekommen für Wohnheime, als sich von den österreichischen Studentenschaften trennen, die Juden nicht aufgenommen haben. Das hat aber Preußen verlangt. Also wenn ihr weiter Geld haben wollt, dann müssen selbstverständlich auch Juden Mitglied werden können. Oder ihr trennt euch von den Österreichern, bei denen das nicht so ist. Also lieber armer Antisemit sein, als wohlhabender Republikaner oder besser lebender Republikaner, könnte man ganz verkürzt sagen. Die Jugend ist weg. Das macht die bürgerlichen Parteien ungeheuer nervös. Und da gibt es, die verlieren auch sehr stark an Stimmen. Es werden für die Deutsche Demokratische Partei und für die Deutsche Volkspartei immer weniger Stimmen abgegeben. Die versuchen dann händeringend die Deutsche Volkspartei, dadurch, dass sie sich immer weiter nach rechts orientiert, immer beschränkter und bornierter, nichts als die Interessen der Schwerindustrie vertritt. Und die Deutsche Demokratische Partei, indem sie mit dem jungen deutschen Orden zur deutschen Staatspartei zusammen schließt, was dazu führt, dass ihre prominenten Mitglieder erschrocken sind und die Partei verlassen und auch keine Wählerstimmen bringt. Also die Jugend ist weg. Und dann gibt es so ein verbreitetes Gefühl, dass das Bürgertum und seine Kultur der Bildung, auch der Langsamkeit, des Maßhaltens, des Setzens auf Ordnung, Reputation, dass das eine Angelegenheit des 19. Jahrhunderts sei. Und die sei spätestens mit dem Ersten Weltkrieg erledigt und untergegangen. Und jetzt müsse man das nachvollziehen in der Wirklichkeit, statt weiter an sowas wie Parlamentarismus, Republik und so zu hängen. Das ist so in etwa das, was ich damals dieser mit dem Zerfall, der Zerstörung einer bürgerlichen Ordnung meine. Dazu kommt, dass die Basis für ein so halbwegs bürgerliches Dasein verloren ist durch die Inflation, wo man gemerkt hat, also mit irrationalen Geschäften, die kein ehrbarer Kaufmann machen würde, kann man sehr schnell sehr reich werden. Aber wenn man sein Leben lang gespart hat, dann ist das von einer Minute auf die andere im Grunde hinfällig und weg.
Das war die Erfahrung
des frühen
Weimarer
Republik. Ja, das ist 6 Jahre her. Und sowas wie ein Vermögen, das es einem erlaubt, so halbwegs sicher das Leben zu planen, das baut man nicht in 5 Jahren wieder auf. Also den wenigsten kann das gelingen. Und das Gefühl, die ganze Welt ist irrational geworden, jetzt sollen wir weiter bürgerlich sein. Und dann der Protestantismus, eine wesentliche Stützung der bürgerlichen Kultur, hatte sich mit dem Nationalismus verbunden, schon im Kaiserreich nach der Reichseinigung 1871 und war nun wie alle Deutschen besonders gekränkt, dass der Krieg verloren wurde und empfand, wie alle Deutschen, den Versailler Vertrag als besonders demütigend und zog sich dann in so einer Lehre der reinen Pflichterfüllung des reinen Gewissens auf der einen Seite zurück und lehnte die Entwicklung draußen ab. Und die Entwicklungen in dieser Welt jenseits des reinen Gewissens, die waren ja nicht so, dass sie Nationalprotestanten erfreuen konnten. Da waren schon wieder diese Homosexuellen auf der Straße, die Frauen hatten kurze Haare, Sodom und Gomorra in Berlin. Ich spitze das nur so zu im Buch, damit wir vorankommen. Im Buch erkläre ich das ein bisschen ausführlicher. Und wenn man das zusammennimmt, dann fehlt im Grunde das, was gemeint ist, wenn heute so auf die Mitte beschworen wird unter einer der berühmtesten soziologischen Deutungen des Erfolges der Nationalsozialisten, ist ja auch Panik im Mittelstand überschrieben von Theodor Geiger.
Wir können über die Gründe für das Ende Weimars nicht reden, ohne auf den dritten Punkt zu sprechen zu kommen, den du in deinem Buch stark machst. Du nennst es die Verantwortungslosigkeit konservativer Hasardeure.
Ja.
Wen hast du im Blick und lässt sich irgendwie deren Strategie, wenn es denn eine gab, kurz skizzieren?
Das ist mir ganz wichtig, weil dieser Punkt, weil ich habe es vorhin schon angedeutet, die KPD kommt hier nicht gut weg in dem Buch, aber ich finde, man lastet ihr in älteren Darstellungen zu viel Verantwortung auf. So gefährlich waren die nicht.
Ja.
Sie waren, Haffner sagte halt, Schafe im Wolfspelz. Also, die sahen gefährlich aus, aber da war nicht viel dran. Wen meine ich? Ich meine einmal wörtlich die alten Eliten des Kaiserreichs. Also wozu ich noch die Ex-Kronprinzen, die zurückgekehrt sind, zähle. Viele dieser alten Adelsgeschlechter, wo ich auf jeden Fall den Feldmarschall Paul von Hindenburg meine, der ja Jahrgang 1846 gewesen. Ich meine, der war in Königgrätz dabei. Einige andere, etwa Franz von Papen, die Reichswehrführung. Und zwar muss man dann immer genau schauen, das versuche ich. Also es ist in sehr unterschiedlichen Graden und Abstufungen. Also Kurt von Schleicher ist ein viel verantwortungsloserer Politiker als sein Vorgänger.
Ein Reichswehrgeneral und dann Reichsminister, der als großer Strippenzieher galt.
Ja. Und dann kurzzeitig sogar Reichskanzler. Ermordet im Juni 1934, Kurt von Schleicher. Aber sein Vorgänger, Wilhelm Gröner, der trifft auch falsche und für die Entwicklung der Republik verhängnisvolle Entscheidungen, aber auf verantwortungsvollere Art als Schleicher. Also das sage ich jetzt nur, damit man nicht alle immer in einen Topf wirft und dann gleich mit dem Urteil fertig ist. Diese Eliten lehnen die Republik als ein Werk der Katholiken, der Sozialdemokraten und des Versailler Vertrages ab.
Man muss vielleicht kurz, weil das auch nicht mehr so bekannt ist, dazu sagen, Katholiken galten im Kaiserreich zusammen mit den Juden und den Sozialdemokraten und den Polen als die Reichsfeinde sozusagen. Also das deutsche Kaiserreich hatte eine primär protestantische Identität und die Bevölkerung war eben größtenteils auch protestantisch.
Ja, warum galten sie als Reichsfeinde? Weil sie eine Autorität jenseits der Nation und jenseits des Kaisers hatten.
In Rom, den Papst.
In Rom oder die Sozialdemokraten in der Zukunft einer befreiten Menschheit oder wo auch immer. Aber sie waren nicht bedingungslos für diesen Kaiser.
Und deren Republik war das jetzt nun?
Deren Republik war das zumindest in der Wahrnehmung dieser alten Eliten. Und sie haben eine Zeit lang diese Republik unterstützt oder Kompromisse mit ihr geschlossen. Und dann kommt aber so ab 29 der Zeitpunkt, wo sie sagen, damit ist jetzt Schluss. Das muss jetzt aufhören. Und dann wird die Republik systematisch wieder abgeräumt. Auch das erzähle ich da im Detail. Und verantwortungslos ist das, weil sie ganz klar sagen, also mit den Marxisten, und da machen sie keine Unterschiede zwischen KPD, SPD oder linken Publizisten, mit den Marxisten wollen wir nichts mehr zu tun haben. Die sollen möglichst von der Macht entfernt werden. Die Nationalsozialisten beäugen sie eine Zeit lang skeptisch, weil die so revolutionär tun, sind aber doch sehr beeindruckt von der Disziplin, dem Gehorsam gegenüber dem Führer der Bewegung und von der, wie sie finden, aufrichtigen nationalen Gesinnung. erscheinen dann die SA-Prügeltruppe, erscheint dann einigen in der Reichsverführung schon bald als wertvolles Menschenmaterial, das man unbedingt braucht, um
Reservearmee.
Sie als Reservearmee zu halten. Man rechnet damals mit einem Überfall der Polen auf die Republik, was heute zunächst absurd scheint. Und dann sagt man, da brauchen wir die für den Grenzschutz und für anderes. Sodass sie bereit sind, mit den Nationalsozialisten zusammenzugehen. Das ist ein Prozess, das entwickelt sich über einige Monate, anderthalb Jahre. Das ist nicht sofort so, dass sie die NSDAP hundertprozentig unterstützen. Aber so langsam gewöhnt man sich an den Gedanken, mit denen zusammenzuarbeiten. Verantwortungslos ist es deswegen, weil sie nicht genau geschaut haben, was ist denn das für eine Kraft? Man konnte das sehen. Sie haben in Kauf genommen, dass die eine Kultur der Gewalt und eine rein um gewaltzentrierte Politik betrieben haben. Und sie haben selbstverständlich den Antisemitismus der Hitlerbewegung komplett in Kauf genommen. Und das andere ist, dass sie sich selber überschätzt haben. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Gröner und Schleicher. Aber man merkt es immer, die sind groß geworden oder agieren in dem Glauben, es ist ohnehin Normalität, dass wir in diesem Land entscheiden. Und jetzt kehren wir, jetzt haben mal die Sozialdemokraten entschieden, aber jetzt kehren wir zur Normalität zurück. Und dann nehmen sie sich über die Folgen oder dass vielleicht Hitler doch sich nicht ans Gängelband legen lässt, nicht so viele Gedanken gemacht. Jetzt wird von Franz von Papen immer wieder der Satz zitiert, der drücken ihn in die Ecke.
Wir drücken Hitler in die Ecke, bis er quietscht.
Und es gibt auch interessante und gute Bücher darüber, wie die Zähmung, die sogenannte Zähmung der Nationalsozialisten gescheitert ist. Und ich gehe in dem Buch ein bisschen anders vor, was die Leute reden, ist wichtig, nehme ich auch ernst. Aber gibt es irgendeine Aktion von Seiten dieser Eliten, der Reichswehr, der Wirtschaft oder Hindenburgs, die Hitler auch nur die Ecke zeigt, in dem man ihn eventuell drücken könnte? Nein, gibt es nicht. Das ist Gerede. Es hat keine Versuche gegeben, die Nationalsozialisten zu zähmen. Und auch das ist mir im Buch wichtig, deren Aufstieg zur Alleinherrschaft geht dann relativ schnell, dem 30. Januar 1933, das zähle ich dann noch, bis es im Sommer 1933 keine Parteien mehr in Deutschland gibt und im Sommer 1934 mit Hindenburg der Letzte, der hätte ein politischer Gegenspieler Hitlers sein können, wenn er es denn gewollt hätte, weg ist, weil er verstorben ist. An die Macht gekommen sind die Nationalsozialisten aber nicht allein, sondern als Teil einer Koalition, einer faschistischen Koalition, gemeinsam mit der Deutschnationalen Volkspartei und gemeinsam mit dem Stahlhelm, dem Bund der Frontsoldaten. Im ersten Kabinett Hitler sind die Nationalsozialisten in der Minderheit. Aber wer ist Ehrenmitglied des Stahlhelm des Bundes der Frontsoldaten?
Hindenburg.
Paul von Hindenburg. Also um solche Konstellationen geht es mir. Und auch da, das ist mir wichtig, würde ich nochmal sagen, ja, es gibt hohe Wahrscheinlichkeiten, wenn Leute zu der Zeit ihres Lebens als junge Männer im Freikorps waren oder als sie von der Front zurückkamen, im Freikorps waren. Und dann im Stahlhelm ist es relativ wahrscheinlich, dass die bei der NSDAP landen. Wenn man diese und diesen Lebensweg geht, dann ist dies und jenes wahrscheinlich. Aber es ist nie sicher und es gibt ungeheure Überraschungen, wenn man genauer in die Lebensläufe schaut, wo Leute auch landen können. Also aus einer Zeit der Unruhe, ja, der revolutionären Unruhe, ist es auch eine Zeit vieler Seitenwechsel. Von links nach rechts, von rechts nach links.
Wir reden in diesem Podcast immer auch ein bisschen darüber, wie die Bücher entstanden sind, wie sie gemacht sind. Und du hast im Vorgespräch so ein bisschen nonchalant gesagt, ja, dann geht man so mit 3, 4 Ideen ins Gespräch mit seinem Verleger. Und am Ende kristallisiert sich sozusagen die eine Idee heraus, aus der das neue Buch wird. Kannst du noch, erinnerst du dich noch, rekonstruierst du noch, wie es zur Idee zu diesem Buch kam? Also das Buch, das du vorher geschrieben hast, war ja eine voluminöse, fast 1000-seitige Geschichte der Stadt Berlins. Gab es da einen Zusammenhang? Ist es aus dem Buch hervorgegangen oder waren die Zwischenschritte zum Buchprojekt andere?
Es gab einen Zusammenhang. Ich wurde in Lesungen immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass die von mir in der Berlin-Schwarte sehr sympathisierend geschilderte Metropole der Weimarer Republik, die unbedingt modern sein wollte und in der alles möglich schien, so schnell zur Hauptstadt des Dritten Reiches werden konnte. Und ja, ohne nennenswerten Widerstand. Also, es gab einzelne Aktionen, es gab Leute, die sich entzogen haben, das will ich alles nicht kleinreden, aber im Grunde funktionierte das mit wenig Reibung. Es hat selbst Goebbels überrascht, dass das angeblich rote Berlin so schnell sich gleichschalten und auf Linie bringen ließ. Im Berlin-Buch habe ich das bewusst als Zäsur gesetzt und gegenübergestellt. Im frühen Dritten Reich wird alles zerstört, was Berlin vorher ausgemacht und groß gemacht hat. Und für dieses Buch jetzt habe ich nach vielen Fragen dann gedacht, ja, das ist eine Zäsur, aber es kommt drauf an, wie man es betrachtet. Also man müsste das nochmal im Detail aufdröseln, wie es dazu kam. Deswegen dieses Buch. Und das nächste, was mich damals schon, also wann habe ich da angefangen, 2021 oder so, verwundert, dass wie viele Leute immer wieder von Weimar reden. Und zwar so als, ja, hier sehen wir, hier kommen gleich Weimarer Verhältnisse in der Gegenwart. Das war noch nicht ganz so schlimm wie im Moment, dass man schon die gegenwärtigen Politiker mit Politikern von damals kurz schaltet. Aber es war schon sehr verbreitet. Und jetzt denke ich immer, man kann dich nicht vergleichen. Weimar gehört selbstverständlich zur politischen Rede in der Gegenwart. Und es wird auch zu meinen Lebzeiten nicht anders werden. Schließlich ist die Bundesrepublik, wie die DDR es einst war, eine Gründung gegen das Dritte Reich und in dem Versprechen, wir haben die richtigen Lehren aus Weimar gezogen. Das wird also uns noch lange erhalten bleiben, dieses Thema. Aber wenn man schon sich auf Weimar bezieht, dann sollte man es genauer machen, finde ich, als es oft getan wird. Also sollte es sich nicht mit Floskeln begnügen. Deswegen dachte ich, ich drösel das mal auf und schreibe mal das auf, nicht als Illustration von Thesen, sondern als eine Folge von Ereignissen. Und was mich dabei, wie bei allen Büchern, glaube ich, interessiert, ist, wie haben die Zeitgenossen das wahrgenommen? Die sind ja keine Dummköpfe gewesen. Die lesen Zeitung, damals wichtigste Diskussions- und Informationsquelle. Und dann schaust du morgen in die Zeitung und der Wirtschaft geht's schlecht. Außenpolitisch gibt's Probleme. Plötzlich bricht das Bankensystem, das Weltfinanzensystem zusammen. Dann kommen diese Radikalen aus allen Ecken. Also zu jedem Problem kommt wenige Tage später oder am nächsten Tag schon ein neues. Was macht man dann in so einem Strudel, in so einem Abwärtsstrudel? Das hat mich dann auch interessiert.
Ja, da sprichst du einen Punkt an, den ich tatsächlich interessant finde. Denn wenn man sich so dein Oeuvre anguckt, du hast ja in ganz verschiedenen Genres geschrieben. Also du hast eine Doktorarbeit geschrieben, eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Dann hast du ein Memoir geschrieben, wenn man so will. Also so eine kleine Autobiografie, aber sehr politisch gedeutet, ins Politische eingebettet. Ein politisches Sachbuch zur deutschen Einheit geschrieben. Dann kam eine Schriftstellerbiografie über Heinrich von Kleist, ein Lesebuch zu Friedrich dem Großen, dann schon die erwähnte voluminöse Berlin-Geschichte. Reflektierst du jedes Mal, machst du dir Gedanken über das Genre, in dem du dich da bewegst? Versuchst du dem irgendwie Rechnung zu tragen? Gibt es irgendwie so Gemeinsamkeiten beim Schreiben? Du hast gerade gesagt, dich interessiert immer, wie sich das für die Zeitgenossinnen und Genossen dargestellt hat. Aber zum Beispiel dieser Sprung ganz am Anfang von, du kommst von der Uni, hast eine Doktorarbeit geschrieben, dann als Feuilletonist gearbeitet und dann schreibst du so ein politisches Memoir. Stelle ich mir zum Beispiel als einen relativ großen Sprung vor, weil es ja eine ganz andere Textform ist.
Ja, war es auch. Aber Sprünge haben ja auch was Befreiendes und Beflügelndes manchmal. Ja. Im Moment würde ich sagen, ich habe jetzt genug über Hitler geschrieben. Ich würde gerne mal ein Buch schreiben, in dem er nicht vorkommt. Ich glaube, selbst im Kleist-Buch kommen Nationalsozialisten vor. Weil das ist ja ein Eckpfeiler der stählernen Romantik des Dritten Reiches. Mich interessieren halt Umbruchssituationen, wobei ich mir selber jetzt ins Wort fallen muss und sagen, welche Situation ist denn stabil? Ich kenne keine. Und da würde ich jetzt mit Kleist, über den ich eine Biografie geschrieben habe, sagen, also unsere Normalität ist nichts weiter als eine Folge gerade noch verhinderter Katastrophen und Zusammenbrüche. Und deswegen komme ich immer wieder auf so eine Unruhethemen. Ich mache mir schon Gedanken darüber, wie man etwas erzählt, aber es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und endlos über Genregesetze oder sowas nachdenke. Was ich viel mache, ist gucken, was haben denn andere gemacht? Wie haben die das gemacht? Also für Berlin habe ich halt über andere Städte auch gelesen und mir angeschaut, was es da gibt. Und
ja. Was mir sehr imponiert hat, angesichts der Tatsache, dass du dich ja nicht schon seit 20 Jahren mit der Weimarer Republik auseinandersetzt, wie du eine Fülle von wissenschaftlicher Literatur verarbeitest, zum einen, aber auch eine unglaubliche Fülle von Primärquellen. Also du zitierst aus Reichstagsprotokollen, selbst aus Tondokumenten, aus Tageszeitungen, aus Magazinen, aus privaten Tagebüchern, kommst auf Filme zu sprechen, kommst auf literarische Quellen zu sprechen. Was eben alles dazu beiträgt, diese Sicht der Zeitgenossinnen und Genossen, von der du geredet hast, lebendig zu werden. Wie organisiert man diese Stoffmassen, also gerade dieses Ineinander von wissenschaftlichen Darstellungen und Quellen?
Ja, ich habe angefangen zu lesen, mir Notizen gemacht, dann habe ich die Notizen verlegt wirklich und sie wieder gesucht und so geht das weiter. Im Moment geht es ja, es ist ja sehr komfortabel geworden. Also wenn ich an die Zeit meiner Dissertation zurückdenke, wo man irgendwie bei bestimmten Quellen da so Mikrofisch-Reader in der Staatsbibliothek sitzen musste. Und dann gab es komplizierte Fernleiheverfahren und im Katalog immer den Hinweis Kriegsverlust möglich. Dies ist alles nicht mehr so. Also es gibt grandiose Online-Präsentationen, etwa der gesamten sozialdemokratischen Presse, fast der gesamten. Es gibt also Vollständigkeit gibt es nie, aber fast, durch die Friedrich-Ebert-Stiftung. Da hat man die Zeitungen, die Zeitschriften. Es gibt ein wunderbares Zeitungsportal aus Nordrhein-Westfalen. Da kann man gucken, wie berichten da die Zeitungen. Da ich lange bei einer Tageszeitung gearbeitet habe, interessiert mich halt, wie haben die das gemacht? Steht das auf Seite 1 oder auf Seite 4 unten? Wer schreibt denn da? Und so. Das ist schon sehr viel einfacher geworden, das Material zu erschließen. Und dann ist, zwischendurch habe ich mich dann auch dafür verflucht, dieses Thema gewählt zu haben. Eine der am besten dokumentierten Epochen der deutschen Geschichte, einfach aufgrund der ungeheuren politischen Bedeutung, die die Diskussion über Weimar eigentlich schon zu Weimars Zeiten hatte. Aber es ist selten langweilig, die Quellen sich anzuschauen. Da liegt immer eine, ich glaube, spürbare Grundspannung drin und es sind wahnsinnig viele sehr kluge Leute, die sich versuchen, die den Versuch unternehmen, sich einen Reim auf das Geschehen zu machen. Und da nenne ich jetzt nur, unabhängig von ihrer politischen Orientierung, halt Leopold Schwarzschild vom Tagebuch, Karl Schmidt, Ernst Jünger, diese ungeheure, großartige, ich glaube viel zu wenig bekannte sozialdemokratische Intelligenzia, Otto Kirchheimer, Hugo Sinsheimer, Fränkel, und so weiter und so fort. Die Wissenschaftler hielten es eher mit den Sozialdemokraten, sagte man damals, und die Künstler mit den Kommunisten. Aber auch da hat man ja lauter großartige klassische Autoren. Insofern fand ich das dann nicht langweilig und nicht in erster Linie eine Qual.
In der alten Bundesrepublik kam kaum eine Darstellung der Weimarer Republik aus, ohne den Buchtitel des Schweizer Publizisten Fritz René Allemann aus dem Jahr 1956 zu zitieren, Bonn ist nicht Weimar. Und auch in der Berliner Republik sagte man oft, Berlin ist nicht Weimar. Wenn wir uns jetzt mal anschauen auf der Ebene des Institutionenvertrauens, der Spiegel hat, glaube ich, in der vorletzten Woche geschrieben, dass 40% der Deutschen insgesamt mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden sind. Im Osten sind es, glaube ich, sogar 53%. Es gibt Umfragen, die deuten auf ein schwindendes Institutionenvertrauen hin. Wir reden über eine Härte in den politischen Auseinandersetzungen, auch einen, naja, bei Teilen der Bevölkerung verächtlichen Blick auf die Vertreterinnen und Vertreter des politischen Systems. Siehst du da schon Parallelen zu Weimar oder würdest du sagen, das ist doch noch weit entfernt davon? Was jetzt so eben diese Ebene des Systemvertrauens angeht.
Ich glaube, dass das Systemvertrauen nach wie vor höher ist als am Ende der Weimarer Republik. Wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue, der letzten Jahre, und jetzt die Umfragen, muss ich sagen, es sieht stabil aus. Die mögen mir nicht gefallen im Ergebnis, aber irre Ausschläge, dass Parteien fast völlig zu verschwinden drohen und andere plötzlich innerhalb weniger Monate ungeheuer stark werden, sind selten. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber Bündnis Sarah Wagenknecht. Stimmt, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich würde auch immer sagen, und das war ja eine entscheidende Pointe dieser Bonn ist nicht Weimar-Diskussion. Bonn ist vor allem nicht Weimar, weil es Weimar vorher gegeben hat. Und man weiß, was passieren kann. Ob man dann die richtigen Lehren daraus gezogen hat, das weiß ich nicht zu beurteilen, aber man hat sich darüber Gedanken gemacht und Lehren daraus gezogen. Und auch jetzt wird ja immer mit diesem Gefühl einer Bedrohung argumentiert und mit dem Bezug auf Weimar. Also Friedrich Merz, einmal 1933 reicht. Die Sozialdemokraten müssen nochmal eine Lehre aus der Weimarer Republik ziehen. Mützenich war es, glaube ich, der im Bundestag sich auf Weimar und die Lehren aus Weimar berufen hat. Es gibt ein Wahlplakat, was draußen hängt, rechts wählen, ist sowas von 1933. Historisch auch völlig ungenau, weil es oder problematisch, weil es 1933 wirklich keine freien Wahlen mehr gegeben hat. Aber egal. Es ist etwas anderes, ob man mit diesem Bewusstsein einer Bedrohung und der Gefahr, die damit verbunden ist, Systemvertrauen verliert oder ob das sozusagen gleichsam naiv und noch von dem italienischen Beispiel, ich rede von Mussolini, begeistert geschieht, wie das Ende der 20er Jahre gewesen ist. Als ich das geschrieben habe, habe ich zwischendurch gedacht, naja, du hältst zwar nicht viel von Weimar-Vergleichen, aber es gibt schon Déjà-vu-Erlebnisse. Also so Ende 29 ist, also die Bauern protestieren, es hat sich eine nationale Opposition formiert und wird schnell stärker. Es taucht eine Haushaltslücke auf. Die Unternehmerverbände sagen, der Sozialstaat ist zu teuer und die öffentlichen Haushalte sind zu aufgebläht, es wird zu viel Geld ausgegeben. Wir müssen endlich Schluss machen mit dieser Art Sozialismus. Niemand weiß, wie man die Haushaltslücke schließen soll. Darüber zerstreitet sich die Koalition und zerbricht. Also da habe ich schon gedacht, als ich diese Kapitel so fertig hatte, kenne ich irgendwoher. Ich glaube aber sowieso an Parallelen, nicht in dem Sinne, dass irgendetwas sehr gleich ist oder sich gleichförmig weiterentwickeln wird. Wenn man sich mit Geschichte befasst, dann doch um Abstand zur Gegenwart zu gewinnen. Und aus dem Abstand kann man vielleicht ein paar andere Fragen stellen. Deswegen habe ich das gemacht. Und andere Fragen, die man sich heute stellen könnte, wäre die eine nach der Strategie. Also es gibt viel Erschrecken und viel Empörung. Dem muss Analyse folgen, ja. Aber dann braucht es noch so einen Schritt der politischen Strategie. Es gibt jetzt immer dieses Gerede, wir sind 5 vor 1933. Wenn die Leute das ernst nehmen, dann müssen sie jetzt illegalen Widerstand vorbereiten. Mhm. Alles andere, also sonst kann ich das schwer ernst nehmen.
Das klingt jetzt alles in allem doch immer noch sehr gelassen und optimistisch, dein Buch.
Ja, da würde ich widersprechen. Ja. Was mich pessimistisch stimmt, nicht so sehr die Erwartung, dass jetzt der 30. Januar bevorsteht oder eine faschistische Machtergreifung. Aber was mich sehr pessimistisch stimmt, ist, dass ich mir ganz sicher bin, dass ich bis an mein Lebensende mit diesen Problemen mich werde beschäftigen müssen, weil sie uns nicht mehr verlassen. Also diese populistische Welle, diese antiliberale große Woge, die wir in vielen Ländern beobachten, wie auch damals in den frühen 30er Jahren, die wird nicht so schnell verebben und die nächsten 20, 30 Jahre präsent sein. Und es macht natürlich schon traurig, dass man sich mit sowas beschäftigen muss, aber das kann man sich nicht aussuchen. Und sehr pessimistisch bin ich dann auch, wenn man sich anschaut, wie etwa selbst bei Erfolgen in Polen oder die PiS, keine faschistische Partei, aber doch sehr rechtsautoritär, abgewählt worden ist. Das nur gelungen ist, weil man einen alten Politiker zurückgeholt hat, Donald Tusk. Ich habe große Achtung vor ihm, aber gibt es da keine jüngeren neuen? Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Da kommt ja jetzt aus den Städten einiges an Entwicklung. Ähnlich in den Vereinigten Staaten. Da brauchte es halt den alten Joe Biden, um mal eine Pause in die Ära Trump zu bringen. Auch da wieder die Frage nach Strategien. Hat sich das irgendjemand überlegt? Ich meine, in dem Moment, wo Joe Biden gewonnen hat und Präsident wurde, hätte man doch erst recht nach dem 6. Januar 2021 nachdenken müssen, was macht man jetzt weiter? Ich hatte nicht den Eindruck, dass er sonderlich klug vorbereitet war. Und auch jetzt, aber das beobachte ich nur aus der Ferne, spüre ich mehr demokratische Resignation als überlegtes Handeln. Und auch, ich meine, in den Vereinigten Staaten ist ja die Zeit zwischen der Wahl und dem Amtsantritt doch ziemlich lang. Also das stimmt mich pessimistisch.
Ja.
Aber ich würde immer widersprechen zu sagen, ja, da kommt jetzt der 30. Januar auf uns zu oder sowas. Das sehe ich nicht. Und es kann eine Art von Bequemlichkeit sein, so zu argumentieren. Und man dann immer denkt, ja, ich weiß doch, wie es läuft. Das wissen wir nicht. Und es gilt es, das Neue sich da anzuschauen. Und zumindest für Deutschland würde ich sagen, also weder haben wir eine bolschewistische Partei, wie es die KPD gewesen ist, noch ist die AfD eine Wiedergeburt der NSDAP. Ich will nicht, dass die irgendwie stark sind oder etwas zu sagen haben. Hm. Aber es ist unredlich, sie Nationalsozialisten zu nennen.
Dein Buch endet mit dem Satz, wer heute auf das Ende Weimars zurückblickt, weiß, es ist politisch leichtfertig, nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen. Was wäre denn für dich das realistische Schlimmste, dass Deutschland eine Entwicklung wie Ungarn zum Beispiel nimmt? Also wir sehen ja jetzt gerade in Polen, du hast das Beispiel angesprochen, wie schwierig es ist, die Rechtspopulisten sozusagen aus dem staatlichen Apparat, aus dem Gerichtswesen, der Justiz wieder rauszukriegen, wenn sie sich da einmal eingenistet haben. Und genau die Tendenz ist ja jetzt in den USA auch erkennbar. Also könntest du dir das vorstellen, dass es in Deutschland eine ähnliche Tendenz wie in Ungarn, in Polen unter der PiS oder in der Slowakei gibt?
Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Meine größte Angst und Sorge wäre eher die von kriegerischen Eskalationen. Mhm. Das ist auch etwas, was die Gegenwart mit den frühen 30er Jahren gemein hat. Internationale Ordnung zerbricht, nachdem sie gerade so gut aufgebaut schien. Also mit Völkerbund, Briand-Kellogg-Pakt, damals 28 zur Ächtung von Angriffskriegen und all diesen das fliegt in den frühen 30er Jahren auseinander. Das Weltfinanzsystem und die Ströme des Welthandels erleben Disruption, würde man, glaube ich, heute sagen. Sehen wir ja im Moment genauso. Also das Finanzsystem ist, wer weiß wie lange, noch stabil. Also halbwegs stabil. Aber zumindest der Welthandel ist seit der Pandemie was anderes, als er vorher gewesen ist. Und da mache ich mir eher Sorgen, dass eine Zeit des Protektionismus kommt, dass eine Zeit vieler kleiner Kriege kommt, bei denen man nie weiß, wann sie sich zu einem größeren Krieg verbinden. Ja. Und dann auch da, wo ist denn der Grund dafür, dass uns manches dann doch wieder dran erinnert? Da würde ich sagen, innenpolitisch steht man dann halt vor einem Verteilungskonflikt. Also worum es am Ende von Weimar auch immer ging, ist, wer bezahlt für den verlorenen Krieg? Und heute geht es darum, wer zahlt für diese ungeheure Unterbrechung durch die Pandemie? Wer zahlt für die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine? Und auch der Krieg, der Konflikt im Nahen Osten hat ja Folgen für Deutschland. Nicht nur wirtschaftliche, aber auch wirtschaftliche. Wer zahlt dafür? Und das sind diese Auseinandersetzungen wie damals. Also das Thema ist ähnlich wie das damalige. Aber das, ich erwarte ich einen Orban, ich sehe ihn noch nicht. Aber ich habe keinerlei prophetische Gabe. Im Moment würde ich noch sagen, ist mein System und Institutionen vertrauen. Trotz vieler Frustration und Enttäuschung, die ich da erlebt habe, noch groß genug, um das zumindest für die Bundesrepublik zu führen. Nein, die strategische und taktische Dummheit von Herrn Merz lässt mich manchmal dann nervös werden. Denke, weiß der, was er da tut, welche Entwicklung er in Gang setzt?
Machen wir hier mal einen Punkt und kommen zu deiner Sachbuchempfehlung, die auch mit dem Thema unseres heutigen Gesprächs zu tun hat.
Ja, es ist vielleicht riskant, ein Buch zu empfehlen, das man gerade erst begonnen hat zu lesen. Ich bin jetzt etwa auf der Mitte, aber hab schon so viel gelernt, dass ich es eben ans Herz legen kann. Volker Weiß, den wir alle als Verfasser der autoritären Revolte kennen, hat ein neues Buch, das Mitte Februar bei Klett-Cotta erscheint. Das heißt, das Deutsche Demokratische Reich, wie die extreme rechte Geschichte und Demokratie zerstört. Und da geht es um die Aufnahme von Geschichtsbildern, einzelnen Vokabeln durch die Rechte, etwa die gerade in jüngster Zeit wieder populär gewordene Rede von den ach so linken Nationalsozialisten wird da auseinandergenommen und analysiert. Ein kluges, gut zu lesendes Buch.
Wunderbar, vielen Dank. Ein kluges, gut zu lesendes Buch ist auch die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934 von Jens Biski, erschienen bei Rowohlt Berlin im Jahr 2024. Jens, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Weimarer Republik ist eines der Themen, die mich am meisten interessieren. Ich hätte jetzt noch 2 Stunden mit dir reden können, aber wir brechen hier mal ab. Ganz herzlichen Dank.
Danke, Christoph.
Das war Table of Content. Der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.